Ja, ich bedanke mich für die Einladung und für die Gelegenheit, in diesen ehrwürdigen Hallen einige Überlegungen beizusteuern. Die Szenerie hat sich ja hier etwas verändert, aber das Thema und die Probleme sind geblieben. Deswegen möchte auch ich die Frage aufgreifen, welche Kompetenzen braucht ein Transformationspilot oder eine Transformationspilotin? Also ein Mensch, der also motiviert und befähigt sein soll, über Projekte, Entwicklungen anzustoßen, zu begleiten, die in Richtung Nachhaltigkeit gehen, die also deswegen auch gegen den Strom des Weiter-so schwimmen müssen, also der auch soziale Innovationen anstoßen muss, der dafür Allianzen schmieden muss, Menschen überzeugen sollte, die anderer Auffassung sind als er selbst. Das Ganze findet zwar in einem überschaubaren sozialräumlichen Kontext statt, ist aber, wie wir wissen, geprägt durch übergreifende gesamtgesellschaftliche Rahmenbedingungen. Und dazu gehören eben auch Gesellschaftsbilder, Zukunftsvorstellungen, Vorstellungen von dem, was ist wünschenswert, notwendig, oder was ist machbar, durchsetzbar unter den konkreten Bedingungen. Und diese Vorstellungen werden eben auch durch gesellschaftliche Diskurse geprägt und prägen auch das, die handelnden Personen, wie sie ihre Spielräume jeweils nutzen, die sie haben. Und vor diesem Hintergrund meine These, neben vielen anderen Qualifikationen, die hier zum Teil auch schon zur Sprache kamen, sollte meines Erachtens der Transformationspilot auch vertraut sein mit wesentlichen Konzepten, Grundrichtungen des sozialökologischen Transformationsdiskurses. Er sollte zentrale Argumente und Kontroversen kennen und sich damit auch auseinandersetzen können. Also kurz, Transformationspiloten sollten diskursfähig sein, ohne Gesellschaftstheoretiker zu werden, sonst können sie ihre Aufgabe wahrscheinlich nicht erfüllen. Und diese These möchte ich in drei Schritten erläutern. Erstens möchte ich schlagwortartig drei grundsätzliche Denkansätze im Transformationsdiskurs vorstellen. Zweitens möchte ich meine Meinung dazu darlegen, wie man mit dieser Vielfalt und auch Gegensätzlichkeit dieser Konzepte umgeht, auch als einen potenziellen Lehrgegenstand. Das wäre das Modul 1, A und B. Und drittens schließlich will ich sagen, warum, welche Fähigkeiten Transformationspiloten durch diese Beschäftigung mit Diskursen erwerben könnten und sollten. Ich komme zum ersten Punkt, zu dem schwierigen Versuch, also einen Überblick zu vermitteln über Denkrichtungen und Konzepte, die beanspruchen, Auswege aus der Ökokrise zu begründen. Ich kann das hier nur machen als eine vergröberte Draufsicht auf einer verallgemeinerten Ebene von Konzepttypen. Ich hoffe dabei, dass vielleicht die eine oder der andere Gelegenheit hatte, diesen Link sich anzugucken, wo auch die Sache auf der Ebene der einzelnen Konzepte etwas dargestellt, also kurze Steckbriefe zu den Konzepten dargestellt sind. Ich stütze mich dabei auf ein Buch, das ich gemeinsam mit den Kollegen verfasst habe. Dort haben wir 11 Konzepte des sozial-ökologischen Diskurses analysiert unter 3 Fragestellungen. Erste Frage, welche Ursachen werden dafür für die ökologische Krise gewissermaßen haftbar gemacht? Zweite Frage, was muss sich in unseren westlich-kapitalistischen Gesellschaften ändern, um die Ökokrise zu bewältigen? Und welche gesellschaftlichen Alternativen oder Visionen werden dazu von den jeweiligen Autoren entwickelt? Und die dritte Frage, wie, auf welchen Wegen, durch welche Akteure sollten die erforderlichen sozial-ökologischen Transformationen bewerkstelligt werden. Ausgewählt haben wir dafür Konzepte, die einerseits wissenschaftlich argumentieren, den Anspruch erheben, wissenschaftlich begründet zu sein, die aber andererseits nicht nur in reiner Fachwissenschaft gewissermaßen sich bewegen, sondern auch in den politischen Diskurs, in die Öffentlichkeit hineinwirken. Und sortiert und zusammengefasst haben wir diese 11 Konzepte nach dem Kriterium Radikalität oder Ausmaß der für notwendig erachteten gesellschaftlichen Veränderungen, also notwendig, die Ökokrise zu bewältigen. Und daraus ergaben sich dann diese drei Typen, über die ich dann sprechen werde. A. Ökologische Modernisierung im System, im Rahmen der gegebenen Verhältnisse im Wesentlichen, mit dem geringsten Ausmaß gesellschaftlicher Veränderungen. Hier werden institutionelle Veränderungen nur insoweit in Betracht gezogen, als sie notwendig sind, um gewissermaßen die systemischen Triebkräfte, Profitstreben, Konkurrenz etc. zielgerichtet auf einen ökologisch ausgerichteten technologischen Entwicklungspfad zu lenken. Das ist das Markenzeichen dieses ersten Typs. Das Gegenstück dazu wäre der Konzepttyp fundamentaler Systemwechsel als der radikalste Denkansatz. Für dessen Autoren und Protagonisten ist die Ökokrise nur dann zu bewältigen, also wenn grundlegende Dynamiken der westlich-kapitalistischen Moderne, Profitstreben, Konkurrenz etc. überwunden werden. Und dazwischen liegt ein sehr interessanter, sehr komplexer Typ von Konzepten, die wir genannt haben, Phasenwechsel mit offenem Ausgang, also Phasenwechsel innerhalb der kapitalistischen Moderne hin zu einer sozial-ökologischeren Regulationsweise. Nun zu den drei Konzepttypen. Ich beginne mit dem einflussreichsten, der zugleich auch gewissermaßen den Mainstream in der Nachhaltigkeitsdebatte bestimmt und auch allgemein verbreiteten Denkweisen in Politik etc. entspricht, also ökologische Modernisierung. Zweierlei ist charakteristisch für diese Antwort auf die Ökokrise. A. Technologischer Fortschrittsoptimismus, also technologische Innovationen, die im Sinne der schon erwähnten Effizienzrevolution, ja, Hans-Ulrich von Weizsäcker und so weiter, sind hier Hoffnungsträger und Problemlöser. Zweite Charakteristikum, ein hohes Vertrauen in die Problemlösungskraft der Basisinstitutionen westlich-kapitalistischer Gesellschaften. Ökologische und soziale, globale Probleme sind prinzipiell in diesem Rahmen, nach Überzeugung dieser Autoren, bearbeiten. Die Vision in kurzen Stichpunkten. Der industrielle Stoffwechsel mit der Natur wird auf eine naturverträgliche, konsistente technologische Basis umgestellt. Durch eine neue Welle grüner Effizienz- und Konsistenzrevolutionen entsteht eine echte Kreislaufwirtschaft, die sich aus erneuerbaren, letztlich solaren Energiequellen speist und eigentlich keine ökologisch problematischen Abfälle produziert. Die sind entweder abbaubar oder sind Ausgangsstoff für die nächste Verarbeitungsstufe, sind also Recyclungsfähigkeiten. Und unter diesen Bedingungen sind natürlich größere Volumina von Stoffumsätzen dann kein ökologisches Problem mehr. Wirtschaftswachstum wäre dann ökologisch neutral, nachhaltig, wäre der Schlüssel, Universalschlüssel zur Bewältigung globaler Probleme. Es entsteht eine dreifache Win-Win-Win-Situation, ökologisch, ökonomisch und sozial. Das westliche Wohlstandsmodell und seine Lebensstile müssen sich nicht ändern. Dieser Übergang erfolgt allerdings auch nach der Vorstellung der entsprechenden Autoren nicht im Selbstlauf. Er muss politisch forciert werden, zum Beispiel indem Forschung und Entwicklung zielgerichteter in Richtung ökoeffiziente Technologien, also die Förderung da forciert wird. Oder durch eine konsequentere ökologische Steuerreform oder einen erweiterten Handel mit Zertifikaten und so weiter. Generell müsse die Handlungskapazität in Richtung Umweltstaat erweitert werden, historisch vergleichbar mit der historischen Herausbildung des Sozialstaates seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Zentral für die Begründung dieses Ansatzes ist die sogenannte Entkopplungshypothese. Sie besagt, Wirtschaftswachstum einerseits und Naturverbrauch, also die Inanspruchnahme von Ressourcen und auch von Senkenfunktionen der Natur ließen sich technologisch entkoppeln, Wachstum somit unschädlich machen. Dagegen werden nun wiederum von den anderen beiden Konzepttypen theoretische und empirische Einwände ins Feld gebracht. Eine wesentliche Argumentation bezieht sich dabei auf die sogenannten Bumerang-Effekte. Also wo wir sagen, dass bisherige Ressourceneinsparung, höhere Ökoeffizienz in Bezug auf einzelne Produkte, einzelne Parameter, zum Beispiel CO2, stets kompensiert wurden bisher durch einen Zuwachs des Gesamtverbrauchs, also über induziertes Wirtschaftswachstum. Klassisches Beispiel dafür, was immer genannt wird, ist also der Spritverbrauch und CO2-Ausstoß pro einzelner Pkw sinkt, der Verbrauch der gesamten Flotte steigt. Hinter diesen Bumerang-Effekten liegen ökonomische und sozialpsychologische Mechanismen, auf die ich jetzt hier nicht eingehen kann. Und die Autoren können auch darauf verweisen, dass absolute Reduktion, also die Abnahme gegenüber dem Vorjahr bei CO2, bisher immer nur aufgetreten sind in Krisensituationen. Wenn man eine Wirtschaftskrise oder Wirtschaftswachstum sinkt, dann haben wir auch diese Reduktionen oder drastisch bei der Deindustrialisierung der ehemals realsozialistischen Länder. Wenn es aber so ist, dass unter der Bedingung fortdauernden Wirtschaftswachstum die Ökokrise nicht zu bewältigen ist, sondern hier eigentlich immer nur Problemverschiebungen stattfinden, räumlich in entfernte Reaktionen, zeitlich, andere Generationen, medial von einer Emission zur anderen und so weiter. Also wenn es kein dematerialisiertes Wachstum gibt, aber wir andererseits auch wissen, dass die Stabilität kapitalistischer Gesellschaft vom Wirtschaftswachstum abhängt, dass bei sinkenden Wirtschaftsraten also Instabilitäten, Krisen verschiedenster Art mit auch politischen gefährlichen Elementen eintreten, dann haben wir es hier mit einem Dilemma zu tun, dass man in die drastische Form begleiten könnte, ökologische Pest mit Wachstum oder sozioökonomische Cholera mit entsprechenden Krisen oder Instabilität. Deshalb kreisen viele Debatten in der sozialökologischen Transformationsdiskussion um die Frage, also wie man diese Wachstumsabhängigkeit der Sozialsysteme, der sozialen Stabilität überwinden kann, wie man ressourcenleichte Wohlstandsmodelle entwickeln kann jenseits dieses Wachstumswandel. Das heißt also, wenn man die Entkopplungshypothese, wenn man der nicht folgt, verlagert sich automatisch, automatisch nicht, aber mit einer gewissen Logik, die Debatte hin zu gesellschaftlichen Veränderungen. Steht ja, weil man kann ja das Wachstum nicht einfach, das man so wollte, runterschrauben, weil die ganze Systeme darauf ausgerichtet sind. Und dafür werden sehr viele Vorschläge gemacht, wie man das trotzdem hinkriegt. Ich will nur hier darauf hinweisen, dass diese Prämisse, wenn man technologische Entkopplung, wenn das nicht die Lösung ist, sondern wenn Wachstum zum Beispiel dem entgegensteht, dann sind tiefere gesellschaftliche Transformationen unabdingbar, wenn man die Ökokrise bewältigen will. Das ist gewissermaßen die geistige Differenzierungslinie zwischen ökologischer Modernisierung und den anderen beiden Konzepten, die ich jetzt kurz darstellen will. Raum ist trocken. Das Thema auch zugeben. Ich komme zum direkten Gegenstück zur ökologischen Modernisierung, also fundamentale Systemwechsel. Wie ich schon sagte, wurzelt für die Autoren dieser radikalen Denkrichtung die ökologische Krise letztlich in grundlegenden Verhältnissen, Dynamiken, Subjektformen der westlich-kapitalistischen Gesellschaften. Also genannt werden hier also herrschaftlich ausbeuterische Strukturen in jeder Form, vor allem die expansive kapitalistische Akkumulationsdynamik, also der Zwang, Zuwächse zu erwirtschaften, die Zuwächse wieder zu investieren bei Strafe des Untergangs. Und sie ziehen daraus die Schlussfolgerung, also diese Verhältnisse müssen verändert werden, das westliche Wachstumswohlstandsmodell muss abgewickelt werden, nicht zuletzt auch deshalb, damit es nicht weiter als Leuchtturm fungiert für die aufstrebenden Schwellenländer, für die Eliten, für die jedes Jahr um zig Millionen wachsende zahlungsfähige Konsumentenklasse. Die Perspektive ist also hier ganz klar und unverschnörkelt eine systemüberwindende Transformation. Die Alternativvision, die dort entwickelt wird, oder auch Utopie, nur in Stichworten. Also ein kooperativ, solidarisches Zusammenleben und Wirtschaften in basisdemokratisch organisierten, locker miteinander vernetzten Gemeinschaften. In diesen Gemeinschaften verständigt man sich darüber, für welche Bedürfnisse, welche Gebrauchsgegenstände, mit welchen Eingriffen in die Natur, mit welchen vertretbaren Eingriffen in der Natur produziert werden. Und die Mittel für die lebensnotwendigen Bedürfnisse, Ernährung, Kleidung, Wohnen, soziale Zuwendung, werden sicher naturverträglich und deshalb im weitestgehend im lokalen und regionalen Rahmen bereitgestellten Benutzung primär der dort vorhandenen Ressourcen. Internationaler Handel, Globalisierung, Hochtechnologien, eventuell als Ergänzung, das ist ein Streitpunkt bei diesen Autoren. Und sie meinen auch, begonnen kann mit dieser Transformation hier und jetzt, also nicht ein Konzept, was gewissermaßen so ein Systemhopping propagiert, das wird man durch einen Putsch politische Macht erreicht und dann gewissermaßen alles umstört, ohne dass sich die Subjekte dabei verändern. Das kennen wir aus der Geschichte. Sondern sie gehen davon aus, dass man in alternativ dissidenten Gemeinschaften solche globale, verallgemeinerungsfähigen Formen und auch die notwendige Selbstveränderung der Akteure erproben, vorleben, also erstmal erfinden, erproben und vorleben kann. Zum Beispiel Ökodorf Siebenlinden wäre so ein Beispiel dafür. Und was die Akteure eines solchen Wandels betrifft, so vertrauen sie vorrangig der Zivilgesellschaft, also radikale, kritische soziale Bewegungen, NGOs, autonome alternative Initiativen, Partei, Staat, Großorganisationen, dort ruhen die Hoffnungen nicht. Ich komme nun zum dritten Konzepttyp, den wir genannt haben, also Phasenwechsel mit offenem Ausgang. Also offen bezieht sich ja, Kapitalismus und so weiter auf diese Grundfrage. Also hier in diesem Konzepttyp werden Elemente von den beiden vorgenannten aufgegriffen, aber anders konzeptionell eingebettet. Also die von den Fundamentalkritikern betonten harten Strukturen, Akkumulationsdynamik, Kapitalverwertung und so weiter, werden durchaus gesehen, aber nicht geteilt wird deren Gewissheit, dass wirksame Schritte zur Bewältigung der ökologischen Krise nur dann möglich sind, wenn man zugleich den Kapitalismus überwindet. Die meisten Autoren dieses Konzeptes gehen auch davon aus, gehen vor allen Dingen davon aus, dass die Funktionsweise kapitalistischer Verhältnisse die Bewegungsform ihrer Widersprüche in Raum und Zeit variabel ist, in Grenzen gestaltbar ist. Also es gibt unterschiedliche Entwicklungspfade, Phasen, Regulationsweisen der kapitalistischen Moderne. Es gibt nicht nur den Neoliberalismus wie jetzt, sondern es gibt auch die Vorstellung, es gab vorher den Fordismus und es gibt die Vorstellung eines Post-Neoliberalismus. Und diesen unterschiedlichen Phasen und Pfaden entsprechen unterschiedliche sozial-ökologische Risikopotenziale. Diese Autoren teilen aber auch wiederum nicht den technologischen Wachstumsoptimismus der ökologischen Modernisierung. Sie sehen zwar die Notwendigkeit einer fundamentalen Ökologisierung der Produktionsweise unserer gesamten materiellen Infrastrukturen, auch der Konsumptionsweise, aber das ist jedoch für sie eingebettet in ein umfassendes gesellschaftliches Umbaukonzept, dass zugleich wesentliche Ursachen für die Ökologie eben die Wachstumszwänge überwinden will und die Umbaukosten sozial gerecht verteilen will. Also ökologische, also materiell ökologische Erneuerung, Abbau sozialer Ungleichheiten, neue ressourcenleichte Wohlstandsmodelle werden verknüpft zu Konzepten, die am ersten Schritte heute gegangen werden können. Nur schlaglichtartige einige Elemente dieser erstrebten postneoliberalen oder postfinanzmarktkapitalistischen oder postwachstumsökonomischen Phase im Telegrammstil. Also wichtig ist, dass der Bereich demokratisch legitimierter gesellschaftlich-politischer Entscheidungen und Regulierungen des Revolutionsprozesses erweitert wird, dass die Macht von Finanzmärkten und der Druck auf kurzfristige Renditen zurückgedrängt wird zugunsten von öffentlichen Sektoren, Gemeineigentum, bestimmten Formen der Rahmenplanung, dass man also einen Deckel draufsetzt über bestimmte Ressourcenentnahmen zum Beispiel. Ein anderes wichtiges Element ist Abbau sozialer Ungleichheit und Unsicherheit. Zum Beispiel neue Formen sozialer Sicherheit, sozialer Sicherung, die einen ökologischen Strukturwandel, der ja mit enormen Konversionen von alten Branchen und so weiter verbunden ist und neuen Branchen, angstfrei und konfliktarm ermöglichen, die auch ein aktives Engagement der Betroffenen in solchen Konversionsprozessen befördern können. Anderes Element: Fortschritt, Wohlstand, gutes Leben, Neudenken, gesellschaftlich diskursiv, aushandeln, neu definieren, vor allen Dingen eben wachstumsunabhängig definieren, soziale Ursachen für materiellen Prestige und kompensatorischen Konsum, wie zum Beispiel hierarchische Verhältnisse, einschränken. Wichtiges Stichwort ist Zeitwohlstand mit erweiterten Spielräumen, die Anteile von Erwerbsarbeit, gesellschaftlichen Engagement, Muße, selbst besser zu bestimmen zu können, Voraussetzungen für eine Produktion und gerechtere Verteilung von Erwerbsarbeit und eine gesellschaftliche Aufwertung von Nichterwerbsarbeit. Und schließlich wird sehr stark betont, globale Wertschöpfungsketten verkürzen oder ersetzen, gar durch zugunsten lokaler und regionaler Wirtschaftskreisläufe, was auch die Abhängigkeit von diesen fragilen Lieferketten verringert. Also zum Beispiel Bioenergiedörfer statt Solarstrom aus der Sahara über Desertec. Also Bioenergie, obwohl die Leute selbst was davon haben, die gesammelt betreiben, die Bevölkerung, und Desertec, wo die großen Konzerne dahinter stehen. Und ein letztes Element ist hier, anstelle immer neuer technischer Innovationswellen, die ja mehr oder weniger sinnvolle Produkte auch bei den Konsumenten dann liefern und die auch zu einer Aufklärung des ganzen materiellen Apparats führen, soziale Innovationen, die es ermöglichen, also vorhandene Produkte intensiver, länger zu nutzen durch Teilen, Tauschen, Ausleihen, Reparieren, auch hier auf diesem Gebiet Unternehmen zu fördern. Der Einfluss dieser Denkweisen ist Politik, Wissenschaft, Öffentlichkeit ist geringer als die der ökologischen Modernisierung, aber ist stärker als die der Fundamentalkritiker. Also soweit der riskante Versuch, Ihnen eine ungefähre Vorstellung davon zu vermitteln, was ich mit Grundrichtungen im sozial-ökologischen Transformationsdiskurs meine. Und ich komme damit zu einem zweiten, deutlich kürzeren Teil, also zur Frage, ja, wie soll man nun mit dieser Vielfalt oder auch Gegensätzlichkeit dieser Denkrichtung, mit diesen Kontroversen, wie soll man das bewerten, wie soll man das Lehren darstellen? Sollte man die Position des Richters oder des Scharfrichters einnehmen und die Konzepte bewerten nach dem gängigen Kriterium wissenschaftlich begründet, unwissenschaftlich? Politisch machbar, illusorisch, utopisch. Oder soll man vielleicht eher die neutralere Position des Kartografen beziehen, der die Landschaft vermisst, ohne in Meinungslosigkeit oder Beliebigkeit zu verfallen? Also ich neige zur zweiten Position und will das auch kurz begründen. Man kann Kriterien von Wissenschaftlichkeit zwar auf Teilaspekte dieser Konzepte beziehen, also dort, wo es um Aussagen mit dem Anspruch Wissenschaftlichkeit geht, um Aussagen über Realität, Gegenwart und so weiter, über Prämissen, aber man kann sie, sind irrelevant, ungeeignet, zum Beispiel auf Zukunftsvisionen. Dort ist dieses Kriterium nicht gültig. Man kann also darüber von den Kriterien der Wissenschaftlichkeit kein Urteil fällen über diese Zukunftsvorstellung. Also ich sehe diesen sozialökologischen Diskurs als einen Teil und einen Reflex, sagen wir mal, der Auseinandersetzung um die Frage, wie sich die westlich kapitalistischen Industriegesellschaften an die grundsätzlich veränderten Koordinaten ihrer eigenen Reproduktion und Entwicklung anpassen. Das könnte man nochmal Thema, worin diese grundsätzlich verändern, ökologisch, weltökonomisch. Also in 30 Jahren würde ich mal die Billigprodukte aus China beziehen. Nicht? Also will ich jetzt weglassen. Und die hier vorgestellten Konzepte und Ansätze, bei aller ihrer Unterschiedlichkeit, stellen sich zumindest der Frage, dass man sich auf solche Veränderungen einlassen muss. Und sie lassen sich nicht von der weit verbreiteten Illusion leiten, als ob es ein weiter so gewissermaßen ein Durchwursteln in gewohnten Bahnen geben könne. Das ist das nicht geben wird, wie sie sich auch begründen. Ein zweiter Aspekt, dass nun diese Antworten sehr unterschiedlich ausfallen, das kann meines Erachtens einer sozial und geistig kulturell zerklüfteten Gesellschaft gar nicht anders sein. Denn eben diese Lösungsansätze oder die Zukunftsvision spiegeln ja auch, wie unterschiedliche Gruppen, Milieus mit ihren jeweiligen Interessen, Wertvorstellungen, welche Präferenzen sie haben von Zukunft, spiegeln ihre Interessen und Wertvorstellungen. Nehmen wir nochmal als Beispiel die Frage, ob Wirtschaften durch künftigen ökotechnologischen Fortschritt so weit von Umweltverbrauch entkoppelbar ist, dass sich auch eine wachsende Weltwirtschaft dauerhaft innerhalb ökologischer Leitplanken bewegt. Visionen, die dies durch eine Effizienz- und Konsistenzrevolution zu erreichen, neu dabei auftretende Risiken und Nebenwirkungen gleichfalls wieder technologisch zu bekämpfen und letztlich technisch so hochgerüstet zu sein, um nötigenfalls andere Planeten besiedeln zu können, das ist weder belegbar noch beweisbar. Deswegen sind die eigentlichen Fragen, ob wir sowas wollen sollten, die Frage nach der Sinnhaftigkeit und Erwünschtheit eines solchen Weges und seiner Risiken. Wie lange dauert es, bis die Weltwirtschaft umgestellt ist auf eine solche grüne Technologie? Welche neuen Knappheiten, ökologischen Kipppunkten, Ressourcenkonflikte sind auf diesem Wege zu beobachten? Wie steht das mit dem Vorsorgeprinzip? Und vor allem die Frage, was bringt uns das für eine bessere Lebensqualität? Das sind also die Wertfragen, die hinter diesen Kontroversen meines Erachtens stehen. Deswegen meine ich, jedes Konzept hat wichtige Funktionen im sozialökologischen Diskurs. Sensibilisiert ein bestimmtes Klientel, mobilisiert es auch. Auch ein radikaler Antikapitalismus hat hier seine Funktion, indem er auf Ausblendungen hinweist bei anderen Konzepten. Auf die Gefahr von Ressourcenkriegen oder auf die theoretisch schwierige Frage, inwieweit die Akkumulationsdynamik des Kapitalismus auf Dauer mit den Endlichkeiten unseres Planeten verträglich ist. Und schließlich kann man auch erwähnen, was heute als machbar gilt oder als illusionär abgewertet wird, oder utopisch abgewertet wird, das kann sich sehr rasch ändern. Wir wissen nicht, wie die ganzen Krisen sich weiterentwickeln, welche Kipppunkte eintreten, welche fossilen Quellen versiegen. Und deswegen können Ansätze, die heute belächelt werden, wie Subsistenz und darauf basierende suffiziente Lebensformen, praktisch erprobte Rettungsbrote darstellten, wie sich Barbour mal ausdrückte, die unter veränderten Umständen eine große Bedeutung erlangen können. Also kurzum, ich plädiere für einen pragmatisch toleranten Relativismus bei der Urteilung der dargestellten Ansätze und dafür, den Diskurs mit seinen unterschiedlichen Richtungen auch als eine Art geistiges und praktisches Labor zu betrachten, das ein Reservoir an Ideen, Anregungen, Mosaiksteinchen liefert für komplexe, hegemoniefähige Konzepte. Drittens und ganz kurz, abschließend zur eigentlichen Frage, warum sollten angehende Transformationspiloten mit dem sozialökologischen Diskurs und seinen wesentlichen Verästelungen vertraut gemacht werden? Welche Fähigkeiten könnte die sinnvoll sein? Also ein erstes Ziel könnte sein, Selbsterkenntnis durch Konfrontation mit anderen Denkweisen. Also ich gehe davon aus, dass die künftigen Transformationspiloten nicht als unbeschriebene Blätter kommen. Sie haben bestimmte Vorstellungen über die Wünschbarkeit oder Machbarkeit gesellschaftlicher Veränderungen im Sinne von Nachhaltigkeit. Eine bestimmte Alltagsphilosophie. Oder wie Gramsci sagte, jeder Mensch ist ein Philosoph. Und diese Alltagsphilosophien, mit denen Sie hier ankommen, haben wiederum Affinitäten, nicht eins zu eins, aber Affinitäten mit theoretisch ausgearbeiteten Konzepten. Und hier sehe ich eine Chance, über die Beschäftigung mit solchen Konzepten gewissermaßen sich der eigenen impliziten Philosophie bewusst zu werden und zugleich auch ihre Relativität zu erfahren, zu spüren, dass andere Ansätze auch mit guten Argumenten hausieren gehen können. Ein zweiter Aspekt deutet sich hier schon an, die Kenntnis von oder die Toleranz gegenüber anderen Ansätzen scheint mir wichtig zu sein, eben um diskursfähig zu sein, um Menschen anderer Denkungsart zu gewinnen für Allianzen und Kompromisse. Und diskursfähig schließt auch ein, mit den blinden Flecken von Denkweisen zu argumentieren, vor allen Dingen dann, wenn sie einen Absolutheits- oder Alleinvertretungsanspruch gewissermaßen. Da kann man das ganz gut skeptisch hinterfragen. Und schließlich meine ich, diese Diskursrichtungen, die damit verknüpften Netzwerke, Praktiken, Gemeinschaften, liefern viel Erfahrungs- und Veränderungswissen, also sehr viel Wissen akkumuliert. Ich kann auch unter Modul C, also umsetzungsfähige Ansätze, viel beitragen. Und letzter Punkt, also schließlich meine ich, dass die Beschäftigung mit dem sozialökologischen Kurs geeignet ist, in der gesamtgesellschaftliche Sicht und ein gesellschaftskritisches Bewusstsein zu vermitteln, was für mich zum Kompetenzprofil eines Transformationspiloten gehört. Und das wiederum scheint mir wichtig zu sein, um dieses Spannungsverhältnis, von der Gratwanderung heute schon die Rede, zwischen dem durchsetzbaren, machbaren und jeweiligen Bedingungen und dem, was wünschenswert notwendig wäre, erstmal überhaupt auszuloten, aber b, auch nicht an der Härte gesellschaftlicher Strukturen, an der Trägheit kultureller Muster und Routine resignativ zu scheitern, sondern in einer gewissen Weise auch als etwas Normales zu betrachten. Punkt und Dank für Ihre Geduld.